Lieber Herr, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir nicht auf uns selbst sehen müssen, auch an diesem Nachmittag nicht, dass wir auf unser eigenes Leben nicht sehen und nicht uns binden lassen müssen von all dem, was da ist, sondern dass wir immer wieder auf dich sehen dürfen. Du bist gekommen als unser Retter, als unser Erlöser, als der, der unser Leben heilen kann und will von allem, was da ist. Und auch wenn manches noch an uns hängt von dem Alten, dürfen wir gewiss sein, dass du uns vollenden wirst, dass wir einmal ganz bei dir sein und frei sein dürfen von allem, was jetzt noch an Schwachheit an uns ist. Und darum wollen wir dich ehren und dich anbeten und uns freuen, dass wir so zu dir gehören und in allem auf dich sehen dürfen. Wir danken dir herzlich für alle Freundlichkeit und Güte, die wir schon in dieser Zeit erleben, erfahren dürfen, danken dir für die Fülle, die wir in dir haben und danken dir, dass wir noch einmal über alles hinaus dich sehen dürfen und von deiner Gnade und Freundlichkeit leben dürfen. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch an diesem Nachmittag zu uns kommst, sei du unter uns nach deiner Verheißung, segne uns durch das, was wir in den großen Zeugen erkennen dürfen von deinem Handeln und Wirken. Und danke, dass wir wissen dürfen, auch mit unserem kleinen und schwachen Leben hast du etwas vor zu deiner Ehre. Danke, dass du unter uns bist. Danke, dass wir hören dürfen auf das, was du uns sagen willst. Gelobt sei dein Name. Amen.
Es sind in der Christengemeinde immer kleine Grüppchen, die brennen für die Weltmission. Es ist immer schade, dass so viele Mittel in der Christenheit für alles Mögliche ausgegeben werden, auch in den Kirchen. Und es waren immer Einzelne, die das begriffen haben, das Evangelium muss in die Welt hinaus. Es gibt keine so interessante Geschichte, wie trotz allen Widerständen Leute nicht entmutigt waren, sondern hinausgegangen sind in die Welt. Es war ja erst in den letzten 300 Jahren eigentlich so, dass die große Weltmission dort, wo der Glaube lebendig wurde im Pietismus, das war bei Zinzendorf, bei August Hermann Franke, fing es an, wo sie gebrannt haben, müssen das Evangelium in die Welt hinaustragen. Relativ spät ist Ostafrika ein Missionsland geworden. Das liegt daran, dass erst 1867 der Suezkanal gebaut wurde und eröffnet wurde. Die Schiffe sind früher vom Kap der Guten Hoffnung direkt nach Indien gefahren. Und dann war das natürlich ein Abstecher, da kam man nicht hin nach Ostafrika. Dort waren die arabischen Sklavenhändler, die dort ihre Festungen hatten. Und erst dort in dieser Zeit ist das in das Blickfeld der Mission gekommen. Da müssen Sie wissen, Kirchen haben nie Mission getrieben, bis heute. Habe das oft auch erlebt, dass oft man in den Kirchen gesagt hat, warum und was soll denn alles bedenken. Sonst waren immer freie Gruppen, Organisationen, freie Missionswerke. Ist bis heute so. Ob Sie Deutsche Missionsgemeinschaft denken oder Liebenzeller Mission oder wo Sie denken, sind freie Freundeskreise, die das auf sich genommen haben und das als Aufgabe entdeckt haben. Und der erste Missionspionier, der nach Ostafrika ging, war Ludwig Krapf. Er stammt aus Derendingen, ein Teil von Tübingen, dort wo das Albrecht-Bengel-Haus ist, der Ludwig-Krapf-Straße, ein Bauernjunge. Und es gab damals noch gar keine Mission. Es hat zwar der Spittler in Basel die Basler Mission ins Leben gerufen, aber die hatten gar kein Missionsgebiet. Und umgekehrt war es in England, die englische Kirchenmission, der Missionsgesellschaft, die hatte keine Missionare. Und da hat ein guter Austausch stattgefunden mit England. Und so ist damals dieser Ludwig Krapf nach Afrika ausgereist. Was wollte er tun? Seine Idee war, es war immer ein alter Traum, wir müssen eigentlich die alten Kirchen, die es dort gibt, erwecken. Dort gibt es ja die alte koptische Kirche, die weit zurückreicht in die frühe Christenheit. Man denkt so, ach, ob es nicht Verbindungen gibt zum Kemroch aus dem Mohrenland, der damals dem Philippus begegnet ist, der sich taufen ließ an der Straße. Auf jeden Fall, der kam aus diesem Gebiet, ein Wirtschaftsminister der Königin Candace. Aber man hat immer gewusst, diese koptische Kirche, die dort ist, aber leider, die koptische Kirche hat bis heute 800 Bücher die Bibel verdunkeln. Keine biblische Kenntnis. Ganz schlimm, sie hat die Bibel nur in einer Kirchensprache, die man kaum verstehen kann. Und es war immer der Traum, kann man nicht Kirchen wieder erwecken, dass sie missionarische Kirchen werden. Jetzt muss ich Ihnen sagen, in alter Missionsgeschichte war das leider ein Traum, der sich nie erfüllt hat. Erstarrte Gemeinden kann man nicht erwecken. Es ist ein ganz großes Wunder, wenn Gott eine Erweckung schenkt in einer erstarrten alten Kirche. Auch der Felician Graf Zaremba, der das wollte im Kaukasus, hat gemeint, er könnte dort die alten Kirchen, die orthodoxen Kirchen zu neuem Leben erwecken. Ist überall leider gescheitert. Und Ludwig Krapf hat sich aussenden lassen damals, da hat man Abessinien gesagt für dieses Äthiopien. Und er hat 6 Jahre dort gewirkt in Äthiopien. Aber die Priester der orthodoxen, der koptischen Kirche haben mit einem ganz großen Hass ihn begegnet. Sie haben ihn verfolgt, sie haben ihn verwünscht. Die Hyänen sollten ihn fressen. Er ist gewandert in Karawanen, hat alles probiert, unermüdlich bis an die Grenzen. Seiner auf 6 lange Jahre hatte viele Bibeln dabei, wollte damals das erreichen, dass diese Kirchen zu neuem Leben erweckt werden. Das ist hochinteressant. Vielleicht ist doch auch bei Ihnen auch der Bischof Gubba hat auch das probiert. Das ist der Vater von der Dora Rappard gewesen, später in Krishna. Da gibt es eine große Biografie von dem Bischof Gubba, der später nach Jerusalem ging. Die Dora Rappard ist ja auf Malta geboren. Das waren internationale Leute. Aber ganz schlimm gescheitert. Erst jetzt in den letzten Jahren hat sich in Äthiopien die koptische Kirche durch einen Missionar, Dr. Schmoll, der Deutschen Missionsgemeinschaft mit über 80 Jahren, die koptische Kirche im Norden ein wenig geöffnet für das Evangelium. Bisher hat sie alles abgewiesen, was auf Erweckung war. Ganz anders in Ägypten, da ist die koptische Kirche sehr von der Erweckung berührt, in Kairo, unter den Müllleuten. Aber das ist die erste Zeit gewesen von dem Ludwig Krapf. Schon auf dem Schiff, wo er unterwegs war, war mit ihm ein Mitmissionar und der ist schon auf der Überfahrt gestorben. Und das hat ihn sehr bewegt und hat gesagt, warum lässt Gott mein Leben übrig sein? Ich will dorthin und das herrliche Jesus-Evangelium in die Welt tragen. Und er hat dann einmal gesagt, weil er in seinem ganzen Leben nie erlebt hat, dass ein Heide zu Jesus fand. In all den Jahren, wo er draußen war, hat er gesagt, das macht mich nicht unsicher in meinem Auftrag, sondern das kommt nicht aus meinem Kopf, sondern das ist der Befehl von Jesus. Und hat dann gesagt, Menschen zu Jesus Christus bekehren ist mehr als alle Schätze und Herrlichkeiten dieser Welt. Und er arbeitete unermüdlich bis an die Grenzen seiner Kraft. Und er sagte, wenn auch alle Türen verschlossen sind, so will ich doch weitermachen bis zum Ende meines Lebens. Er hat nur einen einzigen Mann zu Jesus geführt, der ist einen Monat später schon gestorben. Das war ein verkrüppelter Mensch, der sich öffnete für das Evangelium, aber er hat keinen sichtbaren Erfolg gesehen. Und hat gesagt, das macht mich umso gewisser, weil nicht meine Vernunft den Missionsbefehl ersonnen hat, sondern es ist ein Befehl von Jesus, dem Auferstandenen, und ich will in seinem Dienst sein. Jetzt müssen Sie wissen, dass heute über 50% in diesem Ostafrika Jesusleute sind. Und sie führen sich alle auf den Ludwig Krapf zurück. In Kenia sind es sogar 80% der Christen. Und das ist bei allen großen Missionaren gewesen. Sie haben fast nie die Frucht ihrer Arbeit gesehen. Viele sind gestorben und das ist doch wichtig für sie auch. Sie sagen auch, was kommt eigentlich aus meinem Leben raus? Wenn ich an meine Enkel denke oder wenn ich dran denke, wo ich gewirkt habe in meiner Arbeit, wenn da einer im Erziehungsheim tätig ist oder irgendwo in der Evangelisation. Die sichtbaren Erfolge, das macht uns nicht unsicher. Und das ist für ihn so wichtig gewesen. Er sagt, Hauptsache, dass wir treu sind. Und dann hat er gesagt, es wird einmal das Evangelium über Ostafrika hinwegfließen wie der Pangani-Fluss. Die große Erweckung, die kommen wird. Und wie ist das erfüllt? Wenn Sie heute nach Nairobi kommen, so sind die beiden innersten großen Säle des Museums in Nairobi Ludwig Krapf und seinem Mitstreiter Johannes Rebmann gewidmet, dem Weingärtner aus Gerlingen. Schon mit 32 Jahren hat er den Ehrendoktor der Universität Tübingen erhalten für seine Sprachforschungen in Swahili. Das war aber gar nicht sein Ziel. Er hat ja eigentlich Menschen zu Jesus führen wollen, aber er war ein treuer Arbeiter, der gewusst hat, ich muss doch zuerst die Sprache der Leute können. Und heute ist es so, wenn Sie nach Kenia kommen, jedes Schulkind mit 10 Jahren kennt den Namen Ludwig Krapf. Er ist die große Persönlichkeit dort. Dort hat Jesus die Spuren eingegraben in diesem Volk und die großen Kirchen mit vielen Millionen Gläubigen, die Afrika-Inland-Kirche und wie sie alle heißen, führen alle ihr Leben zurück auf diesen Ludwig Krapf und auf seinen Dienst. Obwohl er die größten Schwierigkeiten hatte. Als er noch durch Äthiopien gereist ist, seine Frau war schwanger und sie haben sich einer Karawane angeschlossen. Nachts ist das Kind geboren, um 3:30 Uhr, aber wenige Augenblicke später schon gestorben. Er hat der Karawane gebeten, sie mögen noch einen Tag rasten. Sie haben gesagt, nein, wir ziehen weiter. Er hat dieses Kind unter Steinen beerdigen können, dass nicht die Hyänen es fressen. Und dann ist er mit der Frau nach der Entbindung weitergezogen. Ein furchtbar entbehrliches Leben. Ich habe das in unserem Buch beschrieben und will heute nicht mich dran aufhalten. Aber er sagte, je schwieriger sich ein Dienst gestaltet, umso mehr auch die Wege blockiert waren, umso gewisser war er, weil Gott das Ziel erreichen musste. Er war in seinem Dienst. Er sagte, der Glaube sieht alles anders an. Mission ist ein Gebot Gottes. Und selbst wenn alle Missionen an einem Tag aufhören müssten und keine Spur mehr von ihnen zu finden sein würde, dann wolle er dennoch an diesem Werk mit seinen Gaben, mit Gebeten, mit Leib und Seele hängen, weil es ein Gebot von Jesus Christus ist und wo er gebietet, da gibt er auch seine Verheißung und am Ende seinen Sieg. Und dann ein wörtliches Zitat von ihm, er hat eine große Biografie rausgegeben. Wenn auch unser Leben in jeder Hinsicht voller Entbehrungen ist, würden wir doch unsere Stellung nie mit irgendeiner irdischen Krone tauschen. Der höchste Dienst, den wir haben, ist das Evangelium von Jesus in der Welt weiterzusagen. Und das ist für uns eine ganz große Aufgabe und eine Nötigkeit, die wir haben. Er hat ganz viel Überfälle erlebt, durch Räuber, gelitten, Hunger, Elend, Dürre, was alles da drin war. Und sein großer Gedanke war, in Äthiopien gibt es die Galas. Das ist ein Stamm, heute nennt man sie die Oromos. Und wenn diese Oromos einmal Jesus finden, das gibt die Evangelisten für Afrika. Die Oromos sind heute noch ein wildes Volk, die viele Überfälle machen. Auch unsere Missionare wurden immer wieder von den Oromos überfallen. So manches an den irdischen Plänen hat sie nicht erfüllt. Aber der Traum war dann, ich gehe nach Kenia, ins heutige Kenia. Es war damals eine britische Kolonie. Dort unter den Moslems will ich das Evangelium weitersagen. Und er hat gesagt, es ist ein Vorrecht, dass ich dem Herrn dienen darf. Und immer war ihm dieses Bild für seinen Missionar so entscheidend, der auf der Überfahrt nach Marseille, nach Afrika, von Marseille nach Afrika gestorben ist, dass er gesagt hat, es ist ein Vorrecht, wenn der Herr mir noch Leben gibt. Und diese Zeit will ich einsetzen, ihm zu dienen. Die Witwe dieses Missionars, die hat er geheiratet. Ohne dass er sie gesehen hat, er hat sie geschrieben und sie hat dann diese großen Entbehrungsreisen in Äthiopien mit ihm geteilt, die ganzen Nöte, und dann sind sie miteinander nach Mombasa gegangen. Diese Frau war dabei und als sie dort waren, 1844 in Mombasa, das war der große Sklavenhafen, die Sklaverei ist ja von den Afrikanern selber über Jahrhunderte getrieben worden. Das waren erst später die Engländer, die in dieses Sklavengeschäft eingegangen sind. Die Araber haben es ganz stark dort getrieben in Mombasa. Und dort am Hafen von Mombasa hat er eine Wohnung genommen und hat auch versucht, dort die Kinika-Sprache und die Swahili-Sprache zu erforschen. Aber gleich, das ist ganz unten, das ist sehr heiß, das ist dämpfig in Mombasa, da können Europäer kaum leben. Da ist seine Frau schwer fieberkrank geworden. Er lag auch am Malaria-Fieber darnieder und die Frau starb. Sie hat noch ein Kind geboren und dann in dieser wenigen Stunden später ist auch dieses Kind gestorben. Sie hat so schwer gelitten, auch in dem Fieber. Krapf sagte, ich war so schwach, ich konnte kaum hinübersehen und sah bloß, jetzt ist sie heimgegangen. Und hat sie noch ermuntert, den Blick auf Jesus freizuhalten. Er konnte an der Beerdigung noch teilnehmen, die in Afrika am gleichen Tag stattfinden, in großer Kraftanstrengung. Und wenn Sie heute nach Mombasa kommen, es sind ja viele, die dort in Ostafrika heute Urlaub machen, da steht ein großes Denkmal, das später errichtet wurde an diesen großen Missionspionier Ludwig Krapf. Und dort sind die Grabplatten in Erinnerung an seine Frau und an sein Kind, was er alles an Opfer dargebracht hat. Und er hat in diesen schweren Stunden gesagt, ich kann es nicht begreifen, wie ein sterblicher Mensch auch nur eine Stunde lang ruhig bleiben kann, ohne seine Sachen für den schrecklichen Augenblick des Todes ins Reine gebracht zu haben. Das Wichtige, dass wir unser Leben mit Christus in Ordnung gebracht haben. Und er war unermüdlich, das Evangelium weiterzusagen. Er schrieb dann nach dem Tod seiner Frau an die Missionsleitung, sagen Sie dem Komitee, dass an der ostafrikanischen Küste ein einsames Grab von einem Glied Ihrer Missionssache sich befindet. Dies ist ein Zeichen, dass Sie den Kampf mit diesem Teil der Welt aufgenommen haben. Und da die Siege der Gemeinde Gottes über die Gräber ihrer Glieder gehen, so können Sie desto mehr überzeugt sein, dass die Stunde nahe ist, in der Sie zur Arbeit für Afrikas Bekehrung gerufen werden. Achten Sie nie auf die Opfer, welche in diesem glorreichen Kampf fallen oder leiden. Dringen Sie in demselben nur vorwärts, bis der Osten und der Westen Afrikas in den Banden von Christus vereinigt ist. Seine Biografie und seine Aufschriebe sind ganz interessant. Er hat gesagt, in Deutschland stellt man sich das Leben eines Missionars viel zu idealistisch vor. Und man meint, weil er leiblich so viel Bitteres erleiden müsste, hätte er umso mehr Ersatz an geistlichen Gütern. Aber wir haben nichts vor anderen voraus. Es muss alles erbeten, erstritten und errungen werden. Das ist auch für Sie eine ganz große Ermutigung in den Anfechtungen Ihres Lebens, ganz besonders auch im Alter und in den Krankheitsnöten. Es muss alles erbeten, erstritten und errungen sein. Meistens geht es sehr erbärmlich zu, wenn man dann zu Zeiten sich mächtig fühlt in der Macht des Herrn und seiner Stärke, so gehen diese Sonnenblicke bald wieder unter. Die Trägheit des Fleisches und die grauenvolle Finsternis drücken den Geist sehr danieder. Wenn man nur könnte, wollte man allen Kampf auf einmal aufgeben. In der Heimat findet man Aufmunterung bei den Brüdern. Allein wo findet der Missionar eine christliche Gemeinde um sie her? Es ist ganz wichtig, dass Sie auch die Missionare, die draußen sind, unterstützen. Und Sie ermutigen, auch immer wieder mit einem Gruß, ob das per E-Mail ist oder mit einer Postkarte, ich denke an dich. Denn das ist so notvoll, wenn man dann immer meint, es kommt nichts heraus und alle meine Arbeit ist vergeblich. Er litt ganz besonders auch unter der Finsternis dieser Volksstämme, dem Saufgelagen mit Palmenwein, mit den schlimmen Sitten und wie gleichgültig sie dem Wort Gottes gegenüber waren. Aber er hat sich nicht umwerfen lassen von all den Enttäuschungen, sondern hat vertraut, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Er kann auch aus einem völlig verkehrten und verdorbenen Menschen durch die vergebende und erneuernde Kraft von Jesus Christus ein herrliches Geschöpf bilden. Auch wenn Krapf nie Frucht seiner Arbeit gesehen hat, hat er nie an seinem Auftrag gezweifelt. Er hielt sich an die Verheißung des Wortes Gottes, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Er kam sich vor wie ein Kletterer, der 10 Jahre lang versucht, an einer Felswand hochzuklettern. Und er sagte, dass das Missionswerk gelingen wird, das stand für ihn fest. Und er wusste es aus der Bibel. Es geht aus der Finsternis zum Licht, aus dem Tod zum Leben. Alle Schwierigkeiten waren nur nötig, um seinen Glauben zu prüfen, seine Liebe und seine Geduld. Ganz toll. Wie er das gesehen hat, ich muss mich reinigen, ich muss durch Christus erneuert werden. Meine Treue und meine Selbstverleugnung muss geprüft werden. Das ist also eine große Not, dass wir heute ganz besonders immer wieder nach unserer Befindlichkeit fragen. Das ist auch durch so viel Coaching immer, wie fühlst du dich, wie bist du denn? Da Jesus hat gesagt, man muss sein Ich verleugnen. Und man muss ihm nachfolgen und auch manche Schwere tragen. Und das ist für uns eine ganz wichtige Ermutigung. Und Gott kann erst Frucht schenken, wenn unsere Glaubenshaltung bestätigt ist von Gott. Und dann hat er diesen schönen Satz gesagt, der mir immer so wichtig ist: Jedes wahre Gotteswerk muss sich erst längere Zeit an den Pforten der Hölle messen lassen, an den Widerständen des Feindes. Und wir müssen dranbleiben. Und das wissen Sie aus vielen Reichsgotteswerken, wie das oft Jahre waren des Betens und des Ringens, auch des Wartens auf Frucht, vielleicht sogar in Ihrem eigenen Leben, wo irgendwelche eine Großmutter oder eine Schwester für Sie gebetet hat, bis der Herr dann das geschenkt hat, dass man durchgebrochen ist zum Licht. Krapps Idee war, er wollte Missionsstationen gründen im Abstand von 100 Wegstunden, dass dort eine nächste Missionsstation ist, wo man unterkommen kann. Heute ist das ja alles viel leichter, wo wir Missionsflugzeuge haben, wo wir dann die ganzen Funkverbindungen haben, wo wir auch die Autos und die Verkehrsmittel haben. Er hat das eine Apostelstraße genannt, dass die Einsamkeit der Missionare, die in ganz abgelegenem Ort sind, auch wieder überwunden werden kann. Damals war das Vordringen des Islam so schwer, und das ist in Afrika ja ganz schlimm. Der ganze Sahelgürtel, das ist südlich der Sahara, ist ja ein ganz militanter Islam, der dort herrscht. Es waren dann später andere Missionare, die von Westen Afrikas und von Nigeria aus da den kühnen Vorstoß gewagt haben, die Evangelical Churches of West Africa in diesen Islamgürtel hineinzudringen. Und das ist bis heute das Gebiet, wo die meisten Christen umgebracht werden. Nordnigeria, seit 1985, Boko Haram und diese Islamgruppen, die das Evangelium vernichten wollen. Aber die Gebiete, wo so viele Muslime Christen werden, wie sonst nirgendwo in der Welt. Weil das Zeugnis der Christen dort so groß ist. Und dort in Westafrika, im Sahel, wo die Kirchen immer bitten, betet für uns, dass wir die Liebe üben können gegenüber unseren Verfolgern. Und bei den Massenbeerdigungen, wenn 130, 140 Frauen und Kinder beerdigt werden, beten sie für ihre Verfolger. Und das ist etwas, was ein Muslim nicht versteht. Und das bewegt ganz viele Muslime. Sie betet für uns, dass wir die Liebe von Christus weiter üben können, dort in Nigeria. Aber Krapp hat in dem östlichen Afrika versucht, diese Apostelstraßen weiterzubauen, und es war eine Idee. Er ist dann viel durch Afrika gewandert und hat bei einer dieser Gelegenheiten auch den Mount Kenya entdeckt. Sein Mitstreiter Rebmann hat ja den Kilimanjaro entdeckt. Und wie sie dann heimgeschrieben haben, die Afrikaner sagten, dass der Silberberg, dass da oben Schnee ist. Dann haben die daheim gesagt, jetzt spinnen sie voll. Die Sonne hat sie verrückt gemacht. Wie soll es in Afrika denn Schnee geben? Aber es war wirklich so 5000 Meter hohe Berge. Mount Kenya, Kilimanjaro. Und deshalb ist Krapp sehr früh von den geografischen Gesellschaften in Paris und in Deutschland zu ihren Mitglied ernannt worden. Das hat die Wissenschaftswelt viel mehr interessiert, seine Entdeckungen. Aber er hat dann auch bei seinen Wanderungen, er ist bis zum Cap Delgado gegangen, das ist der östlichste Zipfel schon von Mosambik, ganz viel weiter von Ostafrika im Süden ist er gewandert und hat überall gesucht, wo das Evangelium verkündet werden kann. Und damit hat er den Weg für die ganzen späteren Missionare dann schon aufgezeigt und auch ihnen gesagt, wie die Straßen am besten sind und weiterzumachen. Man hat immer wieder versucht, dem Krapf Helfer zu schicken, aber es ist nie gelungen. Der erste Helfer, den man geschickt hat, der hat an der anglikanischen Kirche gezweifelt und ist in Aden, das ist dort oben an der, im Golf, von, am arabischen Golf, dann umgekehrt. Und der zweite ist dann noch weitergegangen. Und der dritte war der Pfefferle, ein Schwabe, den sie kommen, und der ist gleich an der Krankheit gestorben. Und der Krapf schrieb nach Hause, so sieht's sauber aus. Alles ist zerschlagen. Es war ausgerechnet der Tag, an dem die Tübinger Universität ihm den Ehrendoktor verliehen hat, brieflich für seine Forschungen. Aber da schlägt dir Gott alles aus der Hand. Eine Stimme sagte mir, fürchte dich nicht, es geht durch Sterben zum Leben, durch den Untergang zum Auferstehen, durch die Zerstörung allen menschlichen Unternehmens, zur Aufrichtung des Reiches Christi. Wunderbar, was der Glaube an Mut hat, durch das Wort der Bibel. Statt dich durch die Niederlage deiner Mannschaft mutlos zu machen, greife du die Sache selbst an. Verlass dich nicht mehr auf menschliche Hilfe, sondern allein auf den lebendigen Gott. Es ist ihm nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Glaube, Liebe, kämpfe und werde nicht müde und nicht matt. dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Für die Afrikaner war es ein ganz besonderes Zeichen, wie Krapf auch diese Beerdigung seines Mitmissionars Pfefferle gemacht hat. Sie haben zum ersten Mal etwas begriffen von der großen Christenhoffnung über die Macht des Todes. Es war trotz allem so, dass das Gespräch über Krapf in ganz Afrika bekannt wurde. Sie nannten sie den Mann des großen Wassers, weil er von der Küste kam, vom Meer. Er hat einen Strohhut getragen, aber interessierte sich besonders für sein Haus des Regens. Das war der Regenschirm, den er immer dabei hat. Das Haus des Regens, das er dabei hat. Und der Johannes Rebmann, der dann über lange Jahre von Gerlingen aus, ein Weingärtner von Gerlingen, sein Begleiter war, hat damals, als er den Mount Kenia entdeckt hat, den Psalm 111 gelesen. Das hat mich immer beeindruckt, wie er plötzlich aus dem Dunst diesen großen Berg 5000 Meter hoch auftauchen sah mit seiner Schneekuppe oben. Da hat er gesagt, Gott hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, im Psalm 110 so schön. Der Herr lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe, das Erbe seiner Heiligen. Sie haben dann geplant in Rabai, das ist in der Nähe von Mombasa, aber höher, da hat man früh schon gemerkt, wir müssen höher, die Luft höher, in der Küste unten ist es zu gefährlich mit der Malaria. Da haben sie eine Missionsstation gegründet. Und wenn heute Sie irgendjemand haben, der nach Mombasa in Ostafrika seinen Urlaub macht, es ist gar nicht schwierig, mit der Taxi nach Rabai zu fahren. Und da steht noch das Haus von Krapf, da ist noch sein Bett, da steht noch das Harmonium. Schön, unser Hugo Honegger, der dort in Ostafrika war, hat mich da mitgenommen. Und das ist schön, nochmal dort zu stehen, wo diese Zeugen des Glaubens gewirkt haben. In guter Luft, nicht direkt im Wasser, wo es so feucht ist. Sie schrieben ein Wunder Gottes in dieser Wildnis, wo sie dann eine Heimat sich aufbauten. Doch bevor sie mit dem Bau des Hauses beginnen konnte, wurden beide Missionare schwer fieberkrank. Trotzdem haben sie den Anfang festgesetzt. Sie wollten diesen wichtigen Schritt tun und dann waren sie am Tag der Einweihung ihres kleinen Holzhütleins, waren sie so krank, dass sie sich kaum 15 oder 20 Schritte weit bewegen konnten. Er sagte, selten wird eine Mission in solcher Schwachheit begonnen worden sein. Aber die Restgotteswerke fangen immer klein an, immer klein. Auch die Weihnachtsgeschichte in der Krippe von Bethlehem. Und die großen Restgotteswerke, ach, wissen Sie, wie war das damals, als dieses Werk hier, der Langensteinbacher Höhe, begonnen wurde, wo die sich klar geworden sind, dass die Aufgabe Gottes, und dann hat Gott Segen gestiftet, und dann ging es durch viel Bangigkeit und Schwierigkeiten hindurch. Selten wird eine Mission in solcher Schwachheit begonnen worden sein, schrieb Krapf. Aber das ist, damit wir uns nicht unserer eigenen Kraft rühmen. Das ist das Gefährlichste. Der Ruhm der Christen, wir machen das. Nein, wir machen das. Das macht der Herr. Auch Gemeindebau macht der Herr und wo der Herr etwas gelingen lässt in seinen Werken, nicht der eigenen Kraft rühmen. Beide sahen darin einen Test Gottes, ob sie ihr eigenes Leben und Wohlergehen höher stellen würde als die Sache Gottes. Und so ist es dann weitergegangen. Es kam ein weiterer Mitarbeiter zu, Erhard, der hat dann schon die Landkarten gezeichnet bis zum Tanganyika-See. Afrika wurde erforscht. Das ist 1830. Krapf ist gestorben, wenn wir noch die Daten haben, 1810 bis 1881. In dieser Zeit hat er gewirkt. Wie oft ist er überfallen worden, ausgeraubt, erkrankt, hat oft in großem Durst die Tautropfen von den Blättern aufgesaugt oder trug nassen Sand im Mund, um etwas Feuchtigkeit zu haben. Hungrig versuchte er Wurzeln, sogar Elefantenmist oder Ameisen zu essen. Aber alle noch so schweren Hindernisse, Feindschaft oder Krankheit, konnten Krapf nicht aufhalten. Er sah dies als nötige Begleiterscheinung des wichtigen Dienstes an. Er hat gesagt, ich halte auch nichts von Wundertaten, denn die größte Wundertat ist die Selbstverleugnung. Dass wir uns nicht immer bloß etwas wünschen für uns. Er hat gesagt, der Judas, der Verräter, der hat Tote auferwecken können, aber er hat seinen Geiz nicht besiegen können. Und das Wichtigste ist, dass du in deinem Leben die Sünde besiegen kannst. Und dass du dem Herrn treu bist und in der Liebe, in der Demut und in der Selbstverleugnung eines Missionars sah das mächtigste Zeichen, das Heiden anzieht. Und darum trug er geduldig seine Beschwerden, auch die schmerzhaften Geschwüre und hat seine Leiden als Gottes persönliches Reden mit ihm selbst empfunden. Dass Gott an ihm seine noch nicht gereinigten Dinge reinigen will, seine Verlorenheit erkennen soll, wenn das erreicht ist, können auch die Leiden wieder weichen. Es ist ein noch größeres Wunder als jene, wo man doch sich am Ende einer höheren Gnade rühmt. Er hat das so klar erkannt, dass es eine falsche Frömmigkeit ist, wo man meint, man sei besser, dadurch, weil man die Gnade hat. Es ist des Heilands Liebe, die ihn getragen hat. Und dann hat ihn auch ein Wort immer wieder sehr begleitet. Fürchte deinen schwachen Körper nicht. Wir sind unsterblich, bis unser Werk getan ist. Und er sagte, es ist selbstverständlich, zum Leben eines Missionars gehört eben auch das Kreuz, wie der Bräutigam zur Braut. Ohne Kreuz würden wir bald Herren werden und unsere Vollmacht verlieren. Ich denke, dass wir immer wieder lernen müssen von diesen großen Zeugen des Glaubens. Und das ist auch für unsere junge Generation so wichtig. Das ist ausführlicher beschrieben draußen im Missionsbuch, jenseits endlos mehrere, eins von 35 Kapiteln. Aber für unsere jungen Leute ganz wichtig, die immer meinen, es gäbe ein triumphales Christentum. Das war noch vor einiger Zeit, wo wir sie immer vom Gabentest geredet haben. Da wollten sie alle Moderatoren des Gottesdienstes sein, vorne stehen. Und sie haben nicht gemerkt, dass die Dienste, die Jesus von uns fordert, oft in den niedrigen Diensten besteht, die wir tun für unseren Herrn. Und er wollte sich auch nicht dieser Krab von fühlbaren Stimmungen leiten lassen. Auch eine Not, wenn wir meinen, die Stimmungen und die Gefühle unseres Lebens seien wichtig. Denn er hat alles gedeutet von Gott her. Gott musste mir zuerst wieder auf die Finger schlagen. Auch durch den Misserfolg seiner Arbeit. Er stand hilflos da und er hat gesagt, einmal wird Ostafrika Schauplatz der Offenbarung des Königreiches von Christus sein. Dann werden wir die Frucht unserer Arbeit, Gebete, Kümmernisse und Tränen sehen. Ostafrika ist ein wunderbares Gebiet. Ich sagte schon, die Afrika-Inlandkirche, mit der wir sehr viel zusammengearbeitet haben. Bis in den Sudan hinein, viele Millionen. Eine treue, zuverlässige Kirche bis in den Kongo hinein, dass wir dort überall die Kirchen sehen, diese lebendigen Kirchen, was die alles ist. Ich habe einmal im Booklooker, wo die antiquarischen Bücher angegeben sind, dass die Reisebeschreibungen von Krapf in der Erstausgabe, die er in Korntal veröffentlicht hat, wo er dann nach Afrika seinen Wohnsitz nahm, verkauft wurden. 6.000 D-Mark damals war für die Erstausgabe seiner Biografie. Sie wurde später wieder gedruckt, da gibt's andere Ausgaben auch, aber als ganz wunderbar, was er dort geschrieben hat, die aber schon von den Geografen deshalb so gesucht werden, wegen seinen geografischen Erfordernissen. Er hat dann eine schwere Amöbenruhe bekommen, die nicht heilt, er musste nach Europa zurück, 1853. Er ist in Korntal verstorben, zur Gottesdienstzeit auf den Knien betend, wie Livingston. Dort hat man ihn gefunden, den Ludwig Krapf. Und sein Begleiter Rebmann ist erst erblindet heimgekehrt. Rebmanns Frau und Kind starb auch 1875. Erst als sein Nachfolger war, war erblindet, ist er heimgekommen und war auch in Korntal und hat gesagt, das Christentum hat in Ostafrika Wurzeln schlagen können, als die ersten 20 aus dem Stamm der Wanika getauft werden konnten. Sie müssen wissen, das Reich der Finsternis in unserer Welt ist so etwas Furchtbares, die Blindheit. Ein Mensch kann nur zum Glauben kommen, wenn das Wunder geschieht, dass der Heilige Geist einen Menschen erleuchtet. Und dafür muss man beten. Und es ist ganz wunderbar, wenn Gott das schenkt, auch heute in Schwierigkeiten, die wir haben. Genau dort, wo die Freie Hochschule für Mission heute in Korntal ist, das ehemalige Kinderheim, dort ist der alte Friedhof und dort ist auch der Grabstein von Rebmann. Dort steht drauf, safe in the arms of Jesus, in den Armen von Jesus gerettet. Sicher in Jesu Armen. Ludwig Krapf ist auch dort gestorben, in 1880 in Korntal. Und es ist für uns ganz wunderbar, dass wir solche Zeugen haben. Und das freut uns, dass in Afrika die Erinnerung an diese Leute nicht vergessen ist. Bei uns weiß kaum jemand, wer Ludwig Krapf war. Aber die Afrikaner wissen es und es bewegt die Afrikaner ganz arg, was die für Opfer gebracht haben für uns. Wenn Sie einmal jetzt Ihr Interesse geweckt ist, dann interessiert Sie, wie ist das Evangelium überhaupt zu uns nach Deutschland gekommen, zu den Germanen, die den Wodanskult hatten. Das hat Hitler später wieder reanimieren wollen. Ganz schreckliche Blutreligion war. Es waren die iroschottischen Mönche. Die sind in Irland gekommen und sind gewandert und haben das Evangelium St. Gallen, Reichenau gegründet und das Evangelium zu uns gebracht. Das Wunder ist geschehen, dass unsere Vorfahren durch das Evangelium verwandelte Menschen wurden. Nimmer Mörder waren und Kämpfer mit dem Speer, sondern Liebeswerke entstanden sind, Hospitäler, Universitäten und Schulen. Und das ist so wichtig, dass wir es auch weitertragen können für unsere junge Generation. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für diese Zeugen, die du geweckt hast und die das als Herrlichstes erlebt haben, auch die größten Schwierigkeiten zu überwinden in deiner Kraft. Nein, sie haben keine Opfer gebracht. Du hast sie beschenkt mit dem Allerschönsten, mit deiner Ehre, mit deinem Evangelium. Und sie durften dein Reich ausbreiten. Herr, gebrauche auch uns, wo wir noch sind, dass wir an unserem Platz anderen von dir sagen dürfen, dass sie auch diese Weihnachtsfreude erleben. Der Sohn Gottes ist da, der die Not der Welt getragen hat und eine Erlösung geschaffen hat und eine Hoffnung über den Tod hinaus. Herr, segne alle die Missionsboten, die oft heute auch mutlos und traurig sind. Segne sie, dass sie in ihrem Dienst nicht verzweifeln und nicht mutlos werden. Amen.